Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Meine lieben Damen und Herren, begrüßen Sie bitte mit mir Anke Stelling, von der wir, der Verbrecherverlag, jetzt bereits das zweite Buch veröffentlichen durften. Ich wünsche Ihnen viel, viel Spaß.
Dankeschön, Christine. Ja, ich freue mich auch, dass der Verbrecherverlag die Fürsorge verlegt hat. Möchte ich Ihnen vorstellen, jetzt habe ich noch so ein Bonbon im Mund, aber ich schluck's einfach runter. So sieht das aus und das ist die Geschichte von Nadja, einer pensionierten Balletttänzerin. Pensioniert wird man als Balletttänzerin ja schon früh, also sie ist Mitte 30 und ihr Körper ist kaputt, sie kann nicht mehr tanzen, sie kann nicht mehr auf die Bühne. Sie unterrichtet jetzt an der Ballettakademie den Nachwuchs. Trotzdem ist es ein ziemlich harter Einschnitt in Nadjas Leben, dieser ein Umbruch. Und sie hatte immer nur Tanzen und Karriere im Kopf, hat deshalb auch das Kind, das sie mit 19 bekommen hat, bei ihrer Mutter in Leipzig zurückgelassen, um in die Welt hinauszugehen und zu tanzen. Und jetzt aber, wo sie nicht mehr tanzt, muss auch was passieren. Und deshalb trifft sie dieses Kind wieder. Der heißt Mario, ist inzwischen also 16 Jahre alt und lebt bei Nadjas Mutter Hanne in Leipzig. Und weil das hier auch heute Leipzig ist, dachte ich, ich lese eine Leipzig-Passage für Sie. Und zwar wie Nadja das erste Mal nach 15 Jahren wieder zurückkommt nach Leipzig zum 60. Geburtstag ihrer Mutter Hanne in Grünau. Ach so, sie kommt aus Berlin. Da lebt sie inzwischen. Die Fahrzeit ist kurz, der Weg eingeebnet. Ohne weiteren Zwischenhalt fährt der Zug in Leipzig ein und am Geländer, das den Sturz in die zweigeschossige Ladenpassage im Innern der Halle verhindern soll, lehnt Mario in bauschigen Hosen und eng anliegendem T-Shirt Kleider, die einer Ballerina gehören könnten, wären sie nicht bedruckt mit Runen und ergänzt von riesigen weißen Turnschuhen. Die Haare trägt Mario kurz, die Hand nimmt er nur aus der Tasche, um Nadja das Gepäck abzunehmen, nicht um sie ihr zu reichen. Schweigend geht Nadja neben ihm her durch den Seitenausgang zum Parkplatz, auf dem ein gelber, fabrikneuer BMW das Licht der Sonne reflektiert. »Ist das deiner?« Mario nickt. Nadja fragt nicht weiter, will nicht wissen, warum ein 16-Jähriger aus der Abrisssiedlung ohne Kindergeldkonto und Führerschein ein Auto für 60.000 Euro besitzt und damit fährt. Und tatsächlich ist es ein offenes Geheimnis, dass Mario dieses Auto bei einer Wette gewonnen hat. Eines der Mädchen, die im Fitnessstudio aushilfsweise die Sonnenbänke betreuen, hat getratscht und jeden, der es genauer wissen wollte, durch die Tusche verklebten Augenwimpern abschätzig gemustert und gesagt, er hat 6,5 Kilo Gewichte gehoben. Mit dem Schwanz. Vielleicht ahnt Nadja das und fragt deshalb nicht nach. Der Unterschied zwischen 45 Kilo Körpergewicht, die 1,5 Stunden lang auf 2 großen Zehen über die Bühne getragen werden, und 6,5 Kilo Fremdgewicht am Geschlechtsorgan eines Jungen ist gar nicht so groß. Groß scheint auf den ersten Blick der Kulturunterschied zwischen den beiden Veranstaltungen zu sein, die Geschmackssicherheit des jeweiligen Publikums. Aber geht es nicht in beiden Fällen um die Überwindung angenommener, physiognomisch-physikalischer Grenzen? Um die Schönheit, die aus der Pervertierung des menschlichen Körpers erwächst? Nadja sitzt neben ihrem Sohn, der geübt und nebensächlich seine gelb lackierte Maschine steuert, ausparkt, abbiegt, hochschaltet, bremst. Nichts an ihm ist mehr kindlich, aber alles noch ganz neu. Die Größe seiner Hände, der Bartwuchs, die Beherrschtheit. Alles wirkt kostbar, schonenswert, wie etwas, das gerade erst aus der Verpackung genommen wurde und deshalb bitte noch ein Weilchen halten soll. Nadja betrachtet Marios Hände am Lenkrad. Nadja spürt die Kraft der 320 PS durch den gut gepolsterten Beifahrersitz. Ihr ist ein wenig übel vom Polyethylen, das der Sitz noch ausdünstet. Und die Straßen und Häuser, die an den Autofenstern vorbeiziehen, sind Kulissen, von denen sie Teile wiedererkennt, die aber insgesamt unecht wirken. Vielleicht auch wirken sollen, als kalkulierter Effekt eines Bühnenbildners, dessen Markenzeichen dieses Unechte ist. Nadja beginnt kein Gespräch, um die Stille zu durchbrechen. Sie lässt sich chauffieren, als wäre noch ganz offen, wohin es geht und wer sie beide sind. Mario fährt. Das leichte Vibrieren stimuliert fast unmerklich die Zellverbände seiner Muskelfasern sowie die Powerplate im Studio auf niedrigster Stufe. Mario schmiegt sich in diese Stimulation und konzentriert sich ansonsten auf den Verkehr. Seine Mutter, ja, er kennt Fotos. Er hat sich bereit erklärt, sie vom Bahnhof abzuholen, hat sie gleich erkannt und registriert, dass sie klein ist, unerwartet klein und zerbrechlich. Am Hals hat sie rote, merkwürdige Erhebungen und sie hinkt. Beim Aussteigen aus dem Zug und während der ersten paar Schritte auf dem Bahnsteig hat sie eindeutig das linke Bein nachgezogen. Dann wurde ihr Gang weicher, die Wirbelsäule gerade. Waden- und Wadenbeinmuskeln sind ziemlich gut ausgeprägt. Was darüber liegt, verbirgt ihr Rock. Mario weiß nicht, wer sie ist, und er weiß auch nichts zu sagen. Er biegt auf den Parkplatz vor den Wohnblocks ein. Mit einer knappen Bewegung stellt er den Motor ab und wartet, dass Nadja aussteigt. Nadja sieht nach draußen, auf das Haus, in dem sie aufgewachsen ist. Als sie klein war, waren die Gehwegplatten, die zum Aufgang führten, noch intakt. Keine Wurzeln, die sie sprengten. Die Bäume waren jung, das Buschwerk licht. Kinder mit Schulmappen rannten von der Straßenbahnhaltestelle zu den Eingängen und klemmten am Fahrstuhl die Knie zusammen in der Hoffnung, es noch rechtzeitig bis nach oben zu schaffen. Jetzt sieht man weit hinten auf dem unebenen, zugewucherten Weg eine Erstbewohnerin mit Gehhilfe um die Ecke verschwinden. Und im Vorraum zwischen den aufgebogenen Briefkästen und dem Fahrstuhl ist der Boden mit Angebotszetteln übersät. Mario drückt den Knopf und lässt Nadja den Vortritt. Der Aufzug kommt, der Hausmeister hat pünktlich zu Hannes Geburtstag den Wartungsdienst kontaktiert. Doch davon weiß Nadja nichts. Nadja lehnt den Kopf an die neue Innenauskleidung aus Stahlblech, die inzwischen auch schon wieder matt und zerkratzt ist. Hanne öffnet die Wohnungstür und umarmt Nadja mit der halb gerauchten 100er-Zigarette in der Hand. Doris ist schon da, den Tisch decken helfen. Sie lehnt mit dem Hintern an der Durchreiche und redet, fuchtelt mit einem Strauß Kuchengabeln durch die Luft. Kurz unterbricht sie sich und ruft ein heiseres »Meine Güte, Nadja!« Doch dann kehrt sie umstandslos zurück zu dem Schlaganfall ihrer Mutter, den Angestellten des Pflegedienstes, den Treuepunkten und Bonussystemen. Hanne nimmt Doris die Kuchengabeln weg und deckt den Tisch selbst fertig. Mario ist in seinem, Nadjas altem Zimmer verschwunden und Nadja tritt hinaus auf den Balkon. Erst als Hanne dazukommen muss, um ihre Zigarette auszudrücken, gibt es Gelegenheit für beide, sich genauer zu betrachten. Doch da ist es bereits zu spät, etwas Neues zu empfinden. Da sind Mutter und Tochter schon zurückgekehrt in die Zeit, als sie noch zusammenlebten und Vertrautheit und Fremdsein einander nicht ausschlossen. Als sie sowohl alles als auch nichts voneinander wussten. Müdigkeit und Verdruss. Die schaumartigen Troddeln an der Wachstuchdecke auf dem Balkontisch. Der beißende Geruch der Geranien dahinter. Zigaretten. Es klingelt, die Geburtstagsgäste kommen. Nadja behält die Geschenke, die sie mitgebracht hat, bei sich, sitzt an der Couchkante, die Hände über dem Armpolster gefaltet und lächelt. Mario sitzt am Kaffeetisch und wippt unaufhörlich mit dem linken Knie, zwischendurch so stark, dass er dabei von unten gegen die Tischplatte stößt. Es klirrt, doch er hält nicht inne. Nur die Amplitude wird wieder kleiner. Keiner der Gäste richtet das Wort an Nadja. Was soll man sie auch fragen, wo sie eindeutig nicht mehr dazugehört? Hat sie je dazugehört? Wer gehört zu wem? Wer gehört wem? Eure Kinder sind nicht eure Kinder, steht auf einer Postkarte, die mir zur Geburt unserer ältesten Tochter jemand geschickt hat. Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. Niemand hat diese Weisheit besser in die Tat umgesetzt als Hanne und Nadja. Sie erheben keinerlei Anspruch auf ihre Kinder. Lassen sie in Ruhe, geben ihnen die Freiheit, die Sehnsucht des Lebens nach sich selbst zu sein. Wie genau, das müsste man nochmal nachschlagen, nachlesen auf der Karte, die ich aber weggeworfen habe, weil ich sie betulich und fragwürdig fand. Mario geht frei und ungehindert in sein Zimmer. Nadja stochert abwesend im fettigen Biskuit. Doris redet. Hermann, der Nachbar, redet auch. Annegret ist stiller und hilft dafür später beim Abwasch. Das erst kürzlich eingeführte Rauchverbot im Wohnzimmer wird zur Feier des Tages wieder aufgehoben und Hanne serviert den ersten Schnaps. Eine Party wie in all den Jahren zuvor, in all den Wohnungen ringsum, überall auf der Welt und unbeeinflusst von dem Umstand, dass Nadja heute zum ersten Mal seit über 15 Jahren wieder mit dabei sitzt. Was sollte das auch ändern? Nadja hat auch keine neuen Ideen. Außer, dass es bei ihrem 40. voraussichtlich Birnentart statt Vierfruchttorte und Maki-Röllchen statt Hackepeterbrötchen geben wird. Na und? Der Bogen der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst hat Nadja zwar hinausgeschossen aus dem Reich der Konservierungsstoffe und Kunststofftroddeln, hinauf in die Höhen der Haute Cuisine und Haute Couture, aber die Sehnsucht bleibt unerfüllt, genauso dort wie hier. Als Hermann betrunken genug ist, richtet er doch noch das Wort an Nadja, erzählt, wie er in den 70ern gern zur Revue ging, den Mädchen unter die Röcke gucken nicht und was die allesamt für Beine haben. Er lacht und Doris ist es peinlich. Doris rückt auf, berichtet, dass sie letztens im Fernsehen eine Aufzeichnung vom Nussknacker gesehen habe oder dem Schwansee, nein, Weihnachten war es wohl schon, im Winter, aber nichts, was Nadja nicht schon selber, und sie hätte es hier ja auch nicht so mit dem Ballett, aber das sei schon toll, was da alles geboten werde. Nadja lächelt, Doris ist zufrieden, Hermann versucht, sein Bein in die Nähe von Nadjas Bein zu bringen, und gegen 8 durchquert Mario noch einmal das verrauchte Wohnzimmer mit einer Sporttasche in der Hand. Nadja folgt ihm mit dem Blick. Sie will auch raus, will auch trainieren gehen. Als Nadja noch hier gewohnt hat, war diese Wohnung für sie ebenfalls nur eine Unterkunft, ein Ort, um die Tasche abzustellen, sich umzuziehen und zu duschen. Nadja erhebt sich und Hanne sieht es und geht mit ihr in den Flur. »Dann komm halt bald mal wieder«, sagt sie, und »Wie kommst du jetzt zum Bahnhof?« Zwei Sätze, die auf verschiedene Weise mit Mario zu tun haben, aber Mario ist nicht da und deshalb antwortet Nadja Hanne auch nicht. Sie legt zum Abschied ihre Wange gegen Hannes Wange, ganz so, wie sie es in der Tür ihrer Berliner Altbauwohnung mit einer entfernten Bekannten oder Arbeitskollegin getan hätte. Hanne hält still und Nadja dreht sich um und geht. Die Wohnungstür schließt besser als früher. Jemand hat erst vor kurzem die Dichtungen erneuert. Diese unselige Verquickung von Liebe und Schuldgefühlen, die in einem hochsteigt, nachdem man sich von seiner Mutter verabschiedet hat, Nadja scheint sie nicht zu kennen. Jedenfalls zieht sie die Tür ins Schloss und betritt ungerührt den Fahrstuhl, wo jeder andere die Treppe hätte nehmen müssen, 3 Stufen auf einmal, und vor dem Haus die Schneebärenbüsche mit der Hand peitschen oder zumindest tief durchatmen, um den Druck loszuwerden. Nadja nimmt den Fahrstuhl, lauscht dem Ächzen der Aufhängung, dem Quietschen der Türen, als sie sich im Erdgeschoss öffnen. Nadja strauchelt kurz beim Hinausgehen, aber nur, weil sie mit dem rechten Fuß auf einem der verstreuten Angebotszettel ausrutscht. Es wird schon dunkel und die Straßenlampen sind wie das Haus und die Gehwegplatten nicht erneuert, verströmen von ihren kiesigen kurzen Masten hinunter ein für die neue Zeit zu schwaches, orangefarbenes Licht. Nadja geht zu Fuß die Plovdiver Straße entlang bis zur Innenstadt. Der Weg ist weit, aber sie kennt ihn gut, ist ihn als Teenager oft gegangen, auch meistens allein, so wie jetzt. Vielleicht ist sie in Wirklichkeit gar nicht allein. Wenn man sie so die Straße entlang gehen sieht, könnte man meinen, sie habe Publikum. Menschen, die rechts und links auf Tribünen sitzen, ein bemannter Kamerawagen, der auf Schienen vor ihr hergezogen wird, um ihr ruhiges, offenes Gesicht einzufangen, in dem später der Kinozuschauer zu lesen vermag, was immer er möchte. Eine Frau, die die Straßen ihrer Vergangenheit abschreitet, an die Orte ihrer Jugend zurückkehrt, um sie mit erwachsenen Augen neu zu betrachten. Wobei die Frau selbst wunderbar zeitlos aussieht, in ihrem leichten Sommermantel, dessen Kragen ein wenig schief unter dem Riemen der Schultertasche klemmt, und mit ihrem leuchtend roten Haar und den ersten Linien um Augen und Mundwinkel, die den mädchenhaften Zügen bislang nur die nötige Glaubwürdigkeit verleihen und noch keine allzu deutliche Richtung anzeigen. Jetzt ist sie tatsächlich wieder 18, unterwegs zu ihrem Liebhaber, einem blonden, etwas fahrigen, aber immer gut gelaunten Journalistikstudenten in der Südvorstadt. Hier ragt schon das neue Rathaus auf, nicht mehr sandgestrahlt sauber wie heute, sondern schwarz und drohend und ungeschlacht wie damals. Dafür ist auch die Karl-Liebknecht-Straße wieder die alte, mit gemütlichen Kneipen und Studenten-WGs, die sich rechts und links in den verfallenen Gründerzeithäusern ausbreiten. Die Karli, Lebensader der Alternativkultur, durch die statt der Niederflurbahn mit graffiti-sicheren Sitzbezügen noch die alte, blau-weiße Tatra-Tram rattert. Kurz vor der Arndtstraße betritt Nadja ein Treppenhaus. Es riecht nach Haschisch, faulendem Holz und Kohlenmonoxid. Marios Vater, der noch nicht weiß, dass er es mal sein wird, hat das Zimmer zum Hof hinaus und eine Matratze auf dem Boden. Er erzählt Nadja von den Büchern, die er liest, und obwohl Nadja nicht antwortet, sondern stattdessen langsam ihren Kopf kreisen lässt, immer rundherum, erst in die eine, dann in die andere Richtung, in einem erstaunlich großen Radius, hat Marios Vater das Gefühl, dass sie ihn versteht und gerne noch mehr von ihm hören will. Sein lautes Lachen, als er zum Orgasmus kommt beispielsweise, und zum Orgasmus kommt er einfach so, ohne ein Gummi überzustreifen oder zu fragen, ob Nadja vielleicht die Pille nimmt. Natürlich nimmt Nadja die Pille. Mädchen wie sie, die an der Ballettakademie studieren, können es sich nicht leisten, schwanger zu werden. Allerdings können sie es sich auch nicht erlauben, bei monatlichen Wiegen zu viel auf die Waage zu bringen, weshalb Nadja die letzten Abende das Fladenbrot und Chili con Carne, das es in der Studenten-WG zu essen gab, jeweils wieder ausgekotzt hat, zusammen mit ein paar zu viel der empfängnisverhütenden Hormone. Also gibt es da jetzt dieses Ei, das entgegen aller Maßnahmen in Nadjas Unterleib herangereift ist und aus dem in ziemlicher Geschwindigkeit ein Zellhaufen wird, ein Embryo und schließlich ein Fötus. Was sind schon 12 Wochen? Die gehen vorbei wie im Flug. Es gab Verwirrung wegen der neuen Gesetze und Hanne hat sich angeboten. Nicht ausdrücklich mit Worten, aber durch ihre Anwesenheit, ihre immerwährende Bereitschaft, das Notwendige zu tun. Nadja geht die Karl-Liebknecht-Straße entlang, jetzt wieder in der Gegenwart, zwischen überdimensionierten Sonnenschirmen mit Bierreklame, die vor Cocktailbars und mexikanischen Fastfood-Restaurants aufgestellt sind. Nichts ist mehr übrig von dem damaligen Flair. Doch nun bremst ein Auto und wie einst öffnet sich die rechte Tür und der Fahrer beugt sich über die Beine des Beifahrers, um zu fragen, ob Nadja vielleicht mitkommen möchte. Nadja ist verwirrt. Wo ist sie? Im Jetzt oder im Damals? Nadja blickt in das Innere des Autos, wo außer Mario noch 4 weitere junge Männer sitzen. Meine Mutter, erklärt Mario, und die Kumpels lachen über den gelungenen Witz und rücken zusammen. Nadja steigt ein. Die jungen Männer riechen nach Deo und Weichspüler und frisch ausgedrückten Zigaretten. Techno mit Speedcore-Bass dröhnt aus den Boxen, genau der Sound, den man normalerweise nur kurz an der Ampel vernimmt. Jetzt sitzt Nadja mittendrin und lässt sich an einen Ort mitnehmen, wo noch mehr davon gespielt wird. Kein Moment des Innehaltens, auch nicht an der Tür, wo der Blick des Türstehers sie hätte stutzig machen müssen. Aber Nadja macht nichts stutzig. Nadja macht mit, geht hinter den Jungen her, drängt sich durch die bunt beleuchteten Körper. Nadja ist nicht mehr 35, sondern wieder 15. Manchmal gelingt das, gibt es eine Auszeit vom Erwachsensein. Wie auf Knopfdruck hat Nadjas Hirn sich weggeschaltet, wobei sie an der Toilettentür auch ein kleines Geschenk entgegengenommen hat, das schon. Aber bereits vorher hat die Mischung aus Zeitenverwirrung, Erinnerungssturm und Abwehr eine Art Amnesie bewirkt, die Nadja nicht nur im BMW hat mitfahren lassen, sondern ihr nun auch noch die letzten Hemmungen nimmt, sodass sie anfängt zu tanzen, obwohl sie keine Ahnung hat, wie, und ihre Bewegungen von der jahrzehntelangen Beherrschung viel zu geführt aussehen. Mario steht am Rand der Tanzfläche und beobachtet sie. Er ist selbst keiner von denen, die in dieser Umgebung mühelos aufgehen. Er denkt zu viel und kennt zu wenig Leute. Er sieht im Gesicht jünger aus, als er ist, und das Einzige, was ihm hier Respekt verschafft, sind sein unverhältnismäßig breites Kreuz und der Bizeps, der auch im entspannten Zustand die Bündchen seiner T-Shirt-Ärmel ausfüllt. Nadja wirft selbstvergessen die Arme hoch. Nicht, dass es ihr im Alltag an körperlicher Betätigung fehlen würde, aber das hier ist etwas anderes. Das, wonach alle Mitdreißiger sich sehnen, die ihren kommenden Geburtstag unbedingt mit einer richtigen Party feiern wollen. Einer Party, auf der auf jeden Fall getanzt wird. Letztes Aufbäumen vor der endgültigen Übergabe der Lebensfreude an die nächste Generation. Für Nadja ist es nicht nur das letzte, sondern auch das erste Mal, dass sie sich annähernd zügellos bewegt. Denn Nadja hat selbst in den 80ern und 90ern nicht in Diskos oder auf Partys, sondern nur im Studio, an der Akademie und auf der Bühne getanzt. Es soll Tänzer geben, die ihr berufliches Handwerkszeug samstagabends in ein erfolgsversprechendes Verführungsinstrument verwandeln. She's like the wind, what a feeling und so weiter, aber das sind Märchen, Filmgeschichten, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Nadja hat Tanz nie als Annäherungsmittel zwischen den Geschlechtern begriffen. Tanz hatte bei ihr immer und ausschließlich mit ihr selbst zu tun und diente nicht der Ausschweifung, sondern der Eingrenzung des Körpers. Wer sogenanntes Crossover betreibt, hat die Konzentration auf ein einziges Ziel schon verraten. Und wie bereits erwähnt, hat Nadja es nur deshalb so weit gebracht, weil sie Abweichung und Ablenkung nicht zuließ, weil sie es schon als Kleinkind nur noch ernst gemeint hat. Wie dem auch sei, dieses zügellose Tanzen und das Gefühl, das damit einhergeht, sind neu für Nadja und halten nicht lange an. Schwer zu sagen, was als erstes die Wirkung verliert. Die Amnesie oder das Kokain. Nadja kommt ins Straucheln. Mario fängt sie auf, stützt sie, führt sie nach draußen und nimmt sie in seinem BMW mit zu sich nach Hause. Zurück zu Hanne, zurück in die Wohnung im 10. Stock, von der nun weniger denn je feststeht, wessen Zuhause sie noch ist oder jemals war. Und ebenso schwierig, wie die Wohnung sich zuordnen lässt, kann Nadja wohl in diesem Moment klären, wer der junge Mann am Steuer ist, der ihr aus dem Auto hilft, den Fahrstuhlknopf drückt, das Sofa ausklappt. Ein Freund? Ein Pfleger? Ein Zivildienstleistender? Er verschwindet, ohne ein Wort zu sagen, in seinem Zimmer, kommt aber kurz darauf nochmal raus und geht ins Bad. Nadja liegt reglos unter einer Decke, einer allzu weichen Fließdecke, die Mario über sie gebreitet hat, und lauscht dem Geräusch seines Urinstrahls gegen die Kloschüssel. Hart, hell und lang anhaltend. Nadja nimmt dieses Geräusch mit in ihre Träume, und die Träume sind in dieser Nacht auch anders als die, die sie sonst hat. Schneller, weniger abgegrenzt von der wachen Wirklichkeit, weil zum Beispiel das Sofa, auf dem sie liegt, darin vorkommt. Die Decke, der Ausdruck der Reiseverbindung zurück nach Berlin. Und dazwischen passieren Dinge, an die sie sich am nächsten Morgen nicht mehr erinnert. Ich mache einen kleinen Sprung. Nadja fährt zurück nach Berlin, hat aber doch was erlebt, was sie nicht loslässt. Außerdem muss sie sowieso beruflich ein zweites Mal nach Leipzig. Sie macht da mit als Jurorin bei so einem Tanzwettbewerb und entschließt sich dann auch, Mario nochmal wieder zu treffen. Noch immer ist Sommer, aber an diesem Nachmittag in Leipzig ist davon nicht viel zu spüren. Nadja lässt das Gewandhaus, in dem der Wettbewerb stattfand, hinter sich und geht durch die Fußgängerzone. Feuchtkalte Luft greift nach ihren Fesseln. Nadja hat keine Strümpfe an und geht schnell. Gänsehaut breitet sich aus. Vor dem Eiscafé Pinguin sitzen junge Mädchen mit hochgezogenen Schultern und löffeln rasch und genusslos ihre Tropicana-Becher in sich hinein, während Papierservietten um ihre Stuhlbeine flattern. Nadja betritt das Café der neu gebauten Kunsthalle. Ein paar lose arrangierte Designertischchen zwischen zwei Skulpturen und einem fleischigen, auf Hochglanz poliertem Gummibaum. Hier sitzt niemand. Die handgemalten Menükarten und die blütenweiße Schürze des Kellners warnen davor, für weniger als 20 Euro zu konsumieren. Es ist Nachmittag. Nadja bestellt einen Tee. Sie sieht die fensterlose Betonwand hinauf, an der eine Art Feuertreppe befestigt ist. Ganz oben in 10 Metern Höhe leuchtet ein kleines grünes Notausgangsschild neben einer Metalltür. Scherz, Kunstwerk oder Missverständnis? Hier in der Kunsthalle ist es deutlich wärmer als draußen. Der Bau hat die vorangegangenen sonnigeren Tage genutzt, um sich aufzuheizen. Nadja zieht ihr Handy aus der Handtasche und ruft bei Hanne an, fragt nach Mario, will ihm einen Tropicana-Becher spendieren oder einen Veuve Clicquot, je nachdem, ob er hier drinnen oder draußen am Markt sitzen mag. Je nachdem, was er bevorzugt, je nachdem, ob er heute als Kind oder als Mann unterwegs ist. Aber Mario ist nicht da. Er hat Dienst im Fitnessclub. Nadja lässt sich von Hanne die Adresse geben und vom Kellner ein Taxi rufen. Im Taxi fährt sie beim Fitnessclub vor, der sich im oberen Stockwerk eines Einkaufszentrums befindet. Noch immer ist es kalt und der Himmel düster. Im Eingangsbereich des Einkaufszentrums stehen Glaskästen mit Kuscheltieren, die man sich für 1 Euro Einsatz mit einem Metallgreifer herausfischen kann. Keiner weiß, welche Sehnsucht Nadja dazu treibt, mit dem Taxi zum Einkaufszentrum zu fahren, ihrem Sohn nachzusteigen. Was will sie von ihm? Was ist passiert beim letzten Mal in Leipzig? Auf dem Weg von der Disco bis zum Auto? In der Nacht, an deren Träume sie sich angeblich nicht mehr erinnern kann? Nadja nimmt die Rolltreppe und fragt am Empfangstresen des Studios nach Mario. Das Mädchen mit den tuscheverklebten Augenwimpern sieht sie misstrauisch an, nimmt sie aber mit in die Halle, wo Mario im Muskelhemdchen zwischen den Maschinen steht, Gewichtsstufen verstellt, mit einem Lappen die Griffe und Sitzpolster abwischt, ab und zu einen korrigierenden Hinweis erteilt. Wie gut er das macht, wie gelassen. Er wird respektiert, sein Körper ist unleugbarer Beweis seiner Kompetenz. Marios Körper steht für sich selbst, spricht für sich, spricht Bände. Spricht auch zu Nadja, die am Erfrischungstresen auf einen Barhocker gestiegen ist und wartet. Es ist laut in der Halle, die Gewichte knallen, die Lüftung rauscht. Die Menschen auf den Laufbändern tragen zwar Kopfhörer, doch ihre Schritte und ihr Keuchen sind Teil des allgemeinen Lärms. Nadja trägt eine Seidenbluse und die Haare hochgesteckt. Ihre Haut hat das feuchtkalte Wetter zwar gut getan, dennoch sieht sie etwas fleckig aus, im Gegensatz zu den solariumgebräunten, elastischen Hüllen, die die anderen Körper umschließen. Sie wirken haltbarer als Nadjas, gesünder, strapazierfähiger. Falls die Zellen vorhaben, sich wegen zu viel Bestrahlung demnächst unkontrollierbar zu teilen, merkt man ihnen das jetzt noch nicht an. Mario lässt sich von Nadjas Anwesenheit nicht aus der Ruhe bringen. Irgendwann verschwindet er für eine Viertelstunde und kommt dann in Straßenkleidung und mit seiner Sporttasche in der Hand zurück. Also, sagt er, manana. Die tuscheverklebten Mädchen tuscheln nicht. Keiner hier scheint sich zu wundern, dass eine unbekannte Frau Mario abholt. Der Chef, ein untersetzter 40-Jähriger im Anzug, hebt auf Marios Abschiedsgruß hin kurz die Hand, sieht aber nicht hoch. Nadja folgt Mario durch einen leeren, gefliesten Seitengang und über die Personal- und Fluchttreppe hinunter zum Parkplatz. Spillerige, frisch gesetzte Bäumchen begrenzen die Buchten. Einige sind schon so gut wie tot, haben ihre Blätter fallen gelassen. Hilflos ragt die gelbe, geriffelte Bewässerungsröhre aus dem mit Zigarettenkippen vermischten Rindenmulch. Nadjas Gestalt spiegelt sich im Fensterglas des BMW. Mario hält ihr die Beifahrertür auf und wartet, bis sie eingestiegen ist, bevor er selbst einsteigt. Er wartet auch, bis sie sich angeschnallt hat, bevor er den Motor startet und losfährt. Ein rücksichtsvoller Chauffeur, ein gelassener Dienstleister. Wie spät wird es sein? 8:30? Ist wirklich schon eine halbe Stunde um? Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.